Als ich endlich 14-jährig meinen blauen DDR-Personalausweis bekomme, die amtliche Bescheinigung meiner beendeten Kindheit und des beginnenden Erwachsenendaseins, ist dieses wichtigste Dokument für mich noch aus einem anderen Grunde ganz wichtig. Es ist der große Stempel der Volkspolizei auf Seite 12, der mich irgendwie zu einem besonderen Menschen macht. Er erlaubt mir etwas, was den meisten anderen verboten bleibt. Ich darf mich im Grenzgebiet des Kreises Haldensleben, der sogenannten Sperrzone, aufhalten. Ein unverdientes Vorrecht. Denn der Ort Weferlingen am Rande der Magdeburger Börde liegt bereits im Sperrgebiet. Am 29. April 1982 erhitzte ein Grenzzwischenfall, wie er noch nie dagewesen war, die Gemüter. Und dann, 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, fange ich an, aufzuschreiben, was damals wirklich passierte.
Mit der Planierraupe westwärts. Chronik eines Grenzdurchbruchs und seine Folgen. Feature von Jürgen Heise.
Im volkseigenen Betrieb Sand- und Tonwerke Wahlbeck-Weferlingen beginnt diese Geschichte. Dort, wo ich zwischen Armeezeit und Studium als Hilfsmaler gutes Geld verdiente. Der Kraftfahrer Wolfgang Hilgert, 37 Jahre alt, arbeitet 1982 im VEB Straßen- und Tiefbaukombinat Magdeburg. Der Vater dreier Kinder ist geschieden. Die freie Zeit verbringt er bei seinem Bruder Heinz in Magdeburg. Autos sind ihre Leidenschaft und am Wochenende verwandelt sich ihr Hof in eine Werkstatt.
Wir haben viel an Autos, an fremden Autos rumgebastelt, denn wir hatten einen Hof und wissen ja selber, was damals in DDR war. Da gab es weder Kotflügel noch Schweller noch sonst was. Und wir hatten ein Schweißgerät und wir hatten ein bisschen Ahnung von Autos, von vornherein schon, weil wir uns dafür interessiert haben. Naja, und dann kam mal der Nachbar, dann kam mal der Freund, du, Mensch, ich habe ein Loch im Kotflügel, kannst du nicht machen.
Mit Tricks und Tüfteleien bekamen sie manche Rostlaube wieder flott, für die es beim IFA-Vertrieb nur selten Ersatzteile gab. Für sie war es kaum vorstellbar, dass nur wenige Kilometer weiter westlich alles im Überfluss vorhanden war.
Ja, aber das hat sich dann alles so eins aneinandergereiht. Kein anständiges Auto. Im Westen, da gehst du hin, da kaufst du dich für 3.000 Mark ein Auto. Da kannst du hinfahren, da kannst du Urlaub machen. Ich war ja im Prinzip, war ich ja immer unterwegs. Ich habe zwar meine Geschwister, ich liebe die heute noch, ich hab die damals so geliebt, aber die hatten alle ihre feste Arbeitszeit, die waren dann abends zu Hause, ich ja nicht. Immer unterwegs. Und ich hatte so für Häuslichkeiten, hatte ich auch keinen Sinn gehabt. Und dadurch, ja, und dann durch den Westfernsehen ist so natürlich auch, wenn du mal so sehen hast, mein Gott, gucke der, was der da fährt, Auto, und du fährst hier überhaupt keins, oder brauchst zig Jahre, bis du eins kaufen kannst. Und das hat sich dann mit der Zeit eben so alles aufgestaut.
Doch Hilgert ist nicht unglücklich mit seinem Leben als DDR-Bürger. Er denkt nicht daran, das Land zu verlassen. Selbst dann noch nicht, als ihn sein Betrieb unmittelbar ins DDR-Grenzgebiet schickt.
Wir sind von der Automann abgezogen worden. Und dann hieß es, ihr kommt nach Weferlingen. Das war ja ein Quarzwerk. Ja, also die haben Quarzsand gefördert. Und wir haben bloß den Mutterboden, den Abraum gemacht. Ja, damit es an dem Sand rankam. Und dann waren wir dann halt eben mit einem Bagger, 2 Raupen, 4 oder 5 Fahrzeuge waren wir, haben wir dann diesen Abraum gemacht. Passierschein gekriegt. Ja, und dann sind wir verlegt worden nach Weferlingen.
An den Straßen, die ins Grenzgebiet, also auch nach Weferlingen führten, befanden sich Kontrollstellen der Volkspolizei. Sie bestanden aus einem laubenähnlichen, hellgrün angestrichenen Gebäude, einem metallenen Hochstand mit Suchscheinwerfer, 2 drehbaren Halbschranken und Eggen am Straßenrand, die als Reifentöter auf die Fahrbahn gelegt Durchbrüche verhindern sollten. Sollte aber doch mal jemand unbemerkt durchkommen, lauerten noch weit vor der Grenze etliche Gefahren. So verfügte die Volkspolizei, die fest in das System der Grenzsicherung eingebunden war, auch über zahlreiche freiwillige Helfer. Unauffällig hielten sie Ausschau nach fremden Gesichtern oder PKWs mit fremden Nummernschildern. Die Produktionshallen und der kleine Tagebau des VEB Sand- und Tonwerke Wahlbeck-Weferlingen liegen idyllisch zwischen dem Flüsschen Alla und dem sogenannten Lappwald, direkt an der Grenze. Für Karl-Heinz Schenk, den Betriebsleiter, war es deshalb nichts Besonderes, wenn Grenzposten oder Polizisten immer wieder auf seinem Betriebsgelände patrouillierten.
Unser Betrieb war ein Betrieb, der also hier unmittelbar an der damaligen Staatsgrenze tätig war, allein durch die Lagerstätte hier im Allertal, diesen Quarzsand. Praktisch hatten wir eine gemeinsame Landesgrenze, ja, unsere Betriebsgrenze und Landesgrenze. Unser Betrieb war komplett eingezäunt. Wir hatten etwa 80 Hektar hier, war unser Betriebsgelände. Und etwa 3,5 Kilometer davon in Richtung Westen. Dahinter war der sogenannte Operationsraum der Grenztruppen.
1962 wurde ich in Weferlingen, einem Ort zwischen Harz und Altmark, geboren. Noch bevor wir Kinder irgendwelche Warnschilder lesen konnten, wussten wir, dass jener grenznahe Wald, der Riesen genannt, unser liebster Spielplatz, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen nicht betreten werden durfte. Die Schlagbäume am sogenannten Schutzstreifen hielten uns in respektvollem Abstand. Wenn wir doch mal beim Herumtollen etwas näher an die verbotene Zone herankamen, konnte es passieren, dass unvermittelt ein Grenzer auftauchte, uns nach Namen und Adresse fragte, doch es passierte nichts, keine Meldung bei den Eltern, keine in der Schule. Die Grenze blieb Begleitumstand meiner Kindheit und Jugend. Sie hatte etwas Unheimliches und barg immer wieder Stoff für seltsame Geschichten. Eines Morgens erzählte mir ein Schulkamerad, dass sein Vater rübergemacht sei. Man hat seine Strümpfe gefunden vor dem Minenfeld. Jetzt war er also in dem Land, das wir aus dem Westfernsehen kannten. Vom letzten Haus in Weferlingen bis zum ersten Haus im niedersächsischen Grasleben, im Landkreis Helmstedt, war es vielleicht gerade mal 1 Kilometer. Manchmal wehte der Westwind Fetzen von Blasmusik über die Grenze und erinnerte die Weferlinger daran, dass die Welt am Grenzzaun nicht zu Ende ist. Zwischen dem VEB Sand und Tonwerke Wahlbeck-Weferlingen und dem Straßen- und Tiefbaukombinat Magdeburg gab es einen Kooperationsvertrag und im Frühling 1982 arbeitete die Firma aus Magdeburg im Tagebau des Sandwerkes.
Und die wohnten auch hier, ja. Das heißt, bei uns gegenüber vom Betriebsgelände war eine Baracke, eine Unterkunft, eine Baustellenunterkunft, das war halt eine Baracke. Und dort haben die auch geschlafen, so wie ich mitgekriegt habe, auch viel gefeiert. Und es war an sich schon ein Novum, ja, denn an sich durften immer fremde Betriebe, die hier praktisch gearbeitet haben, kaum hier schlafen. Und die hatten ihre ganze Maschinentechnik mit und die haben ihre Arbeit erledigt.
Bis zum ersten Grenzau habe ich ja nun alles gekannt von meiner Arbeit her. Ich dachte, mein Gott, das kann doch gar nicht so schlimm sein, nach dem Westen abzuhauen. Ist doch nicht Fille. Den kleinen Zaun, den kriegt man doch umgeschubbt und so. Da ist dann eben der Gedanke mal hochgewachsen. Man könnte es hier vielleicht mal versuchen, denn woanders hatte ich auch keine Möglichkeit. Ich habe gedacht, der erste Zaun, den ich da ständig Tag für Tag gesehen habe, dass dahinter schon der Westen ist. Aber das war ein großer Irrtum.
Irgendwann begann dann dieses geheimnisvolle Grollen. Tagelang ging das. Das sind die Minen, sagten die Leute im Dorf, die werden gesprengt. Uns kümmerte es nicht, dass die Grenze noch ausbruchssicherer gemacht wurde. Es entstanden Plattenwege, Wachtürme, Zäune mit Selbstschussanlagen. Manches sahen wir, manches erfuhren wir, eben aus dem Westfernsehen. Der 29. April 1982. Ein Donnerstag. Noch 2 Stunden, bis die Frühschicht im Sandwerk beginnt. Ein Morgen wie aus dem Bilderbuch. Schon früh dämmert es. Um 6 ist auch für die Grenzer Schichtwechsel nach 12 Stunden Wache. Lange haben sie auf die ersten Frühlingstage gewartet. Unterleutnant Bayer macht auf seinem Wachturm mitten im Wald nochmal die Runde. Schaut mit dem Fernglas in die Morgendämmerung, alles ruhig.
Es gab ja in jedem Abschnitt gab es einen Führungspunkt oder einen Turm, aber das war ein kleinerer und das war der Hauptführungsturm. Dort liefen natürlich alle fernmeldetechnischen Sachen zusammen und auch diese anderen Grenzsignalanlagen wie Grenzsignalzaun oder die Minen 501. Wer Weferling kennt, weiß, dass dort direkt ein Quarzhandwerk an den Grenzabschnitt bis ran gereicht hat. Und sag ich mal, diese Stelle war ungefähr, ich würde sagen, 2 bis 2,5 Kilometer entfernt. Und in dem Zusammenhang muss man eben sagen, dass es eben ein modern voll ausgebauter Abschnitt war. Ich war ja Zeitsoldat. In der Zeit, wo ich dort Dienst getan habe, sind mehrere Grenzzwischenfälle gewesen, mit Festnahmen.
Er hat gesagt, er schafft eine Grenze und ich spiele mit dem Gedanken ab, mir hat er zuerst erzählt. Und sagte, nur alleine, sagte, traue ich es mir nicht. Und ich sage, ich komme mit. Bin dabei. Ja, muss man mal sehen, fragen wir Achim nochmal und so. Und ich habe es dann meinem Bruder erzählt und er war, wie gesagt, auch gleich dabei. Und da ging es von heute auf morgen.
Nur ein paar Tage später wagen die drei das gefährliche Unternehmen. Zunächst lässt Wolfgang Hilgert wie immer nach Feierabend seine Arbeitskollegen in den LKW einsteigen.
Dann habe ich die, wie gesagt, eben halt in eine Kneipe gefahren, alle Mann wie sie waren. Und bin von da aus gleich nach Magdeburg. Haben wir uns eben halt bei der kleinen Leane getroffen.
Die drei sind den Abend zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie abhauen wollen. Und da habe ich gefragt, wie. Und haben sie gesagt, mit dem LKW erst hin und mit Planierraupe. Und dass das morgen früh klappen soll. Da habe ich denen gesagt, naja, haben wir uns verabschiedet, tschüss und so. Und haben sie bloß gesagt, sie schicken ein Telegramm.
Dann sind wir nach Zorns, direkt nach Diesdorf, wo sie gewohnt haben, gefahren, haben wir den PKW abgestellt. Die haben dann alle Hausschlüssel und alles, was sie so noch hatten, zu Hause gelassen. Dann sind sie bei mir im LKW eingestiegen. Wir hatten hinten so eine kleine Schlafbrücke gehabt in diese Fahrzeuge und da haben die gelegen. Ja, da haben die flach gelegen. Und dann bin ich Richtung Grenze. Auf die Autobahn bis Rastorf-Börde. Da sind wir nochmal essen gegangen, haben wir unser ganzes Ostgeld noch ausgegeben. Zigaretten geholt, dann über die Dörfer halt. Wir wurden auch nicht kontrolliert. Bloß es hätte auch sein können, dass da irgendwie mal eine mobile Kontrolle kommt oder so. Das wusste ich halt auch nicht. Ja, jedenfalls habe ich sie heile hingebracht, habe sie dann bei mir im Zimmer versteckt. Versteckt, die haben sich dann ganz normal aufgehalten. Ich bin dann, welche Uhrzeit macht das gewesen sein? 12:30, 1 vielleicht nachts. Habe ich dann meine Kollegen von der Kneipe abgeholt, die schön angeschlagen waren. Ja, die sind ja dann auch gleich in ihre eigenen Zimmer und haben dann geschlafen.
In der grün angestrichenen Asbestbaracke am Sandwerk der Bauarbeiterunterkunft liegt am Morgen des 29. April 1982 noch alles im Tiefschlaf. Hinter einer Tür ist nur kurz das Klingeln eines Weckers zu hören. Doch Wolfgang Hilgert und die Zorns scheinen es an diesem Morgen gar nicht eilig zu haben.
Wir wollten, glaube ich, um 4:04 wollten wir, glaube ich, los oder um 3:30. Jedenfalls habe ich dann gesagt, ich höre den Wecker und ich habe gehört, habe draufgedrückt, habe mich rumgedreht, habe geschlafen, weil wir abends spät ins Bett gegangen sind oder überhaupt nicht richtig geschlafen haben und so, ne, wurde lange erzählt, vor Aufregung und so, ja, und dann ist man doch irgendwie eingeschlafen und der Wecker rappelt, ich drücke drauf. Dreh mich rum und mit dem wäre ich wach. Ach du lieber, hey, aufstehen, ich hab die Zeit verpennt. Und da wurde es schon schimmerig draußen und da sind wir dann los.
Und morgens um 4:30 sind wir dann im LKW rein, dahin, wo die Raupen standen. Und dann habe ich ganz gemütlich die Raupe gestartet und dann bin ich losgetuckert. Ganz normal, als ob ich einen ganz normalen Arbeitstag habe, bin ich dann den gleichen Weg, wie ich sonst auch immer fahre, zur Kippe. Das waren immerhin gut 2 Kilometer von da. Ist da, wo die Kippe war.
Für den LKW-Fahrer Wolfgang Hilgert ist es nicht schwer, die Raupe zu steuern. Er kann alles fahren, schließlich muss immer mal jemand einspringen, wenn irgendwer krank ist und eben ein Raupenfahrer gebraucht wird. Da alle Fahrzeuge nach Schichtende betankt abgestellt werden, scheidet die Spritfrage als möglicher Störfaktor des Fluchtunternehmens aus.
Ja, dann bin ich halt an die Kippe vorbei. Bis dahin, wo dann eben das große Tor in diesen Zaun war, wo dann diese Schneise lang lief, wo ich nachher auch lang gefahren bin. Und dann habe ich sie nochmal gefragt. Ich sage, Jungs, jetzt können wir es vielleicht nochmal abbiegen. Ich sage, wenn wir da durch sind, ich sage, dann läuft es. Entweder sind wir tot Und wir kommen durch. Ich sage, nichts Problem. Ja, gut, wir machen's.
Zum Glück, kann man sagen, haben wir den Klingeldraht gesehen. Sonst, wenn wir da dran gekommen wären mit Schiebeschild, hätte schon Alarm ausgelöst.
Also durch den ganzen Wald durchqueren und dann den langen Weg lang runter. Kommt wer, da kommt keiner. Dann wurde so langsam hinten ein Turm gesichtet. Der Turm wurde immer größer. Das hat bloß keiner runtergeguckt. Das war unser Glück.
Wo ich den Turm gesehen habe, ich dachte, jetzt ist alles Ende. Und vor dem Turm hörte diese Schneise auf. Da war wieder ein Tor.
Unmittelbar an der Grenze befindet sich das Umspannwerk, das Überlandwerk Weferlingen. Im Wohnhaus gleich nebenan ist Otto Henze schon auf den Beinen. Er ist Sicherheitsinspektor im VEB Sand- und Tonwerke Walbeck-Weferlingen. Der ehemalige Grenzkompaniechef kennt ja jeden Meter im Gelände und hat für gewöhnlich ein wachsames Auge. Für alle Fälle hat er auch einen direkten Draht zu den Genossen der Grenztruppen. Nur wenige Meter von der Behausung Otto Henzes entfernt, endet die Schneise, die die Raupe mit den drei Insassen an diesem Morgen weithin lärmend durchfährt.
Morgens um 5:05 passierte die Raupe mit Umspannwerk. So, da war mir aber nicht klar, dass die in Richtung Westdeutschland abhauen wollten. Weil zur damaligen Zeit war das immer so, die Zuckerfabrik hatte da unten ihre Schlammherde hingefahren. Und meistens ging so was bei den Grenztruppen zum ersten Mal los, Aufräumungsarbeiten. Hier unten, die anderen Wiesen waren vollgefahren von der Zuckerfabrik mit Schlamm. Den haben die ja da hingefahren und dann wurde der immer einplaniert mit Planierraupen. Und dann war da schon Unkraut drin. Und jeder Kompaniechef hatte die Ambition, zum ersten Mal Ordnung zu schaffen. Haben wir ja alle gemacht. Technik hatten wir nicht, haben wir so welche besorgt. Nicht? Und da nahm ich an, dass die das hier schieben wollten. Und dann war ja der große B-Turm da vor der Tür, Senioren. Betonturm. Und auch die Sperre war verschlossen. Ich hatte nichts geahnt, absolut nicht. Und auf einmal knackte das so ganz laut unter den Ketten. Da fuhren die das Tor um. Aber ich nahm an, dass die auf den Stein gedreht hatten. Wissen Sie, das knallt ja auch so bei Ketten. Und das war 2 Meter hoch. Oben mit Abweiser, mit Stacheldraht. Und dort, wenn sie da rankamen, da waren auch so eine Drähte gespannt. Wenn sie daran angefasst haben, dann ergab das ein Signal. Und dieser Signalturm war eingeteilt in Abschnitten. Und diese Abschnitte zeigte dann oben an, hier in dem Führungspunkt am Wasserturm.
Im Führungspunkt am Wasserturm wartet Unterleutnant Bayer auf die Wachablösung. Noch 5 Minuten und sein 12-Stunden-Dienst ist rum.
Es war Schichtwechsel, die Posten zogen sich also schon langsam auch auseinander. Es waren ja mehrere Tore, wo man die Grenzabschnitte betreten konnte. Es war nicht unbedingt erforderlich, dass sich alle sammelten, sondern die hatten eben bestimmte Standorte, hatten auch bestimmte Zeiten, wann sie wo, das wurde eben immer geplant, wann sie wo dann auch mal zu stehen haben, damit eben keine Regelmäßigkeiten auftraten.
Ein Piepton und die aufblinkende Alarmleuchte verscheuchen jede aufkommende Müdigkeit. Wieder mal blinder Alarm?
In diesem Grenzabschnitt, der war teilweise sehr stark mit Wald durchsetzt. Und damit gab es natürlich auch eine Masse. Und das war eben das ganze Jahr über eine Masse Fehlauslesung durch wilde Tiere, herunterfallende Äste, Sturm. Man konnte das auch nicht so larifari nehmen, weil man nie wusste, was einen wirklich erwartet. Und es gab auch genug Deckungen dort vorne. Und wie gesagt, in diesem Bereich, wo der Grenzdurchbruch passiert war, der Abschnitt war ungefähr 10 Kilometer lang, letztendlich... Ja, 3 oder 4 Posten hatte man zur Verfügung, weil der Grenzabschnitt dort in dem Bereich eigentlich voll ausgebaut war. Eigentlich ziemlich durchbruchssicher. Und die waren über die 10 Kilometer verteilt. Und die mussten nun dann per Funk oder per Grenzmeldenetz, da vorne waren das verkabelt mit Hörer, mussten die rangerufen werden. Die waren dann meistens motorisiert. Sie haben auch Fußstreifen. Aber die hatten dann entweder Fahrzeug, PKW, LKW oder Motorrad.
Für alle Fälle ist am Führungsturm noch eine sogenannte Einsatzgruppe in Bereitschaft. Die Soldaten dort schlafen und müssen geweckt werden. Zu dieser Zeit haben die drei Raupenfahrer den unbesetzten Beobachtungsturm bereits hinter sich gelassen. Es ist keineswegs üblich und auch nicht Vorschrift, dass ständig jemand auf diesen Türmen ist, wenngleich die Posten immer wieder auch von dort oben die Grenze beobachten.
Musik.
immer war eine freie Wiese. Links ging es Berg runter und links ging, rechts ging es Berg hoch. Da haben wir gesagt, wo fahren wir lang? Da haben wir gesagt, wir fahren Berg runter. Wenn wir Berg hochgefahren wären, dann wären wir wohl am Ende der DDR wohl hingefahren.
Und da sah man die dann schon vom Weiten anrollen. Wie schon gesagt, mussten die Posten erst zusammengezogen werden. In dem Bereich war zu diesem Zeitpunkt keiner. So dass die Raupe eben dort einen Abhang runterfahren konnte, volle Fahrt.
Und das war ja auch meine Angst, dass die größte Angst, die ich hatte, dass mir eine Kette abspringt, wenn ich so schnell fahre.
Wolfgang Hilgert holt das Letzte aus der alten, völlig heruntergefahrenen Raupe heraus. Meter um Meter kommt das schwerfällige Gefährt, keine 20 Stundenkilometer schnell, dem letzten Grenzzaun näher.
Das habe ich dann gesehen. Da waren dann auch diese Kästen montiert, diese Automaten, diese Schussautomaten. Und da bin ich ja dann runter, direkt auf den Zaun drauf zu. Und kurz vor dem Zaun war dann nochmal ein Graben, ein Betongraben. So, und da war ja dann nur die Endstation. Da wäre ich ja nie durchgekommen.
Wir sind da rumhergeirrt und die Raupe so langsam, die tuckert sie da vor sich hin. Wir haben gedacht, wir packen es nicht.
Aber rechts, ungefähr so 100 Meter rechts neben mir, ging Betonplatten über diesen Graben. So, Fahrbahnplatten waren das. Ja gut, ich dachte, na, versuchen kann man's. Dann habe ich die Raupe gedreht. Und beim Anfahren ist er mir dann verreckt, ist er mir ausgegangen, der Motor. Ich also ausgestiegen, nach vorne gelaufen, denn die musste man extra mit dem Benzinmotor noch starten. Da musste der große Motor mit dem Kleinmotor gestartet werden. Ja gut, dann habe ich also den Kleinmotor gestartet, damit den großen Motor gestartet und dann bin ich weitergefahren und dann bin ich über diese Betonplatten.
Die vorletzte Hürde Richtung Westen wird genommen. Mit einem Schwenk schiebt das Planierschild die Panzersperren von den Betonplatten in den Graben.
Das waren so die Platten für, wenn die Grenzer hier Kontrollen abfahren da. Ne? Und da sind wir auf die Platten drauf und haben vielleicht 10 cm rechts und links gerade Platz gehabt. Wenn wir da abgerutscht wären, dann wäre schon Feierabend gewesen. So, und wie wir da drüber waren, dann standen wir praktisch vor den Zaun mit den Schussanlagen dran.
Das war ein Streckmetallzaun, 3 Meter hoch. Und dann waren da die einzelnen Sektionen M70, die Mine, wurde da angebracht an Drähten. So, verbunden untereinander. Und wenn sie da dran kamen, die waren elektrische Laden, wenn sie da dran kamen an den Draht, dann ging so eine Sektion los.
Dann habe ich den Zaun angeschubst, bloß angestoßen und stehen geblieben. Und dann ging das Feuerwerk los. Ich habe dann bloß noch, alles war alles helle, nichts mehr gesehen.
Dann hat bloß noch gerattert und geknallt.
Und dann habe ich bloß noch Gas gegeben und bin gefahren.
Der erste Posten, der eintraf, das konnte ich beobachten beim Führungspunkt, kam ein paar Sekunden letztendlich zu spät. Da war die Raupe schon bereits mindestens zur Hälfte, wenn nicht schon ein Stückchen hinter den Grenzzaun. Damit war auch für die Posten keine Möglichkeit mehr gegeben zu handeln. Und das Nachschießen oder Überschießen des Territoriums der BRD war eindeutig untersagt. Und wir mussten hinterher gucken.
Der Knall hat aufgehört, das Prasseln hat aufgehört. Und wo ich dann wohl einigermaßen gucken konnte, habe ich dann ungefähr so 200 Meter, 100 Meter, 150 Meter auf westdeutschem Gebiet gestanden. Wusste ich auch zu der Zeit noch nicht.
Ich habe mich auf dem Moped gesetzt, bin schnell hergefahren, dahin, wo der durch war. Und dann war ich als Erster am Loch. Da haben die einen vor sich noch gar nicht gemerkt gehabt. Dann haben wir telefoniert. Ich sage, Mensch, ihr habt einen Grenzdurchbruch mit einer Raupe. Und dann kam der Grenzdruck. Und wie das zweite Mal jetzt kam, dann stand er schon vor. Was denn du? Ja, und dann kam, da war ein Oberstleutnant. Nee, Major. Ja, ihr habt ja nichts mehr zu tun, Otto. Ab. Bitte, mach mal alleine.
Ja, und dann sind wir ausgestiegen. Und dann kamen uns schon die Leute da von dem Gummiwerk. Da drüben kamen uns dann schon entgegen. Haben sie uns dann sofort in der Mitte genommen. Ich hatte da noch gar nichts gefühlt. Ich war da immer ein bisschen fertig mit den Nerven. Ich weiß bloß noch, dass ich irgendwie fahre. Ich habe gleich den Ersten gefragt. Ich sage, bin ich im Westen oder bin ich im Osten? Hat er gesagt, du bist im Westen.
Dann haben wir gleich die Leute hier, die hier noch gearbeitet haben, von dem Betrieb gestoppt. Die durften nicht rausfahren, das war erst mal zu. Und dann hatte ich den Chef angerufen. Ich sage, du, pass auf, so und so. Was? Ich sage, mache dich hierher, jetzt kommen sie her. Naja,
Und es war ja damals auch so, wir mussten ja bei besonderen Vorkommnissen an der Staatsgrenze sofort eine Meldung machen zur Kriminalpolizei, zur Staatsanwaltschaft. Und dann auch MFS musste ja verständigt werden.
Und dann sind wir in den Speiseraum gegangen und da kam dann der Chef von dem Gummiwerk und hat uns Kaffee gebracht.
Es waren drei Männer, erschöpft, abgespannt. Der Zoll hatte das inzwischen auch mitbekommen und mir wurde gesagt, dass ein Wagen angefordert sei, um die drei Flüchtlinge, wie es damals hieß, ins Auffanglager nach Gießen, glaube ich, zu bringen. Es war sehr schwierig, mit den dreien ins Gespräch zu kommen. Sie waren sehr einsilbig, sehr zurückhaltend, vielleicht auch misstrauisch, ich weiß es nicht. Ich bin deshalb in meine Wohnung gegangen, habe Kaffee gekocht. Und sie sind dann sehr rasch fortgebracht worden. Ich habe veranlasst, dass das Werksgelände nach Westen so weit wie möglich geschlossen wurde. Das heißt, auch vor jedes Tor, an jedes Tor jemanden gestellt, damit nicht jeder dort eingehen konnte. Ich habe weiter veranlasst, dass Telefonate nicht durchgestellt werden zu jedem, denn es war alles blockiert durch Anrufe von den Zeitungen, von allen möglichen Leuten, die etwas wissen wollen.
Gerhard Voht war Chef der Allertalwerke Grasleben Bundesrepublik Deutschland. Die Firma stellt technische Gummiwaren her. Auf der anderen Seite der Grenze verschwendet Unterleutnant Bayer schon längst keinen Gedanken mehr an einen geruhsamen Feierabend. Bis zum Letzten ist er angespannt, auf alles gefasst.
Ja, dann ging der ganze Rummel los. Da glühten dann sämtliche Hörer. Meldungen mussten erstattet werden und so weiter und so fort. Es fand dann die Ablösung statt. Wir kamen vom Aufzug in eine Grenzkompanie. Dort trafen dann langsam Leute vom Stab, vom Grenzkommando, von anderen Dienststellen und Einheiten an. Es waren also eine ganze Menge und dann wurden Untersuchungen eingeleitet. Warum, wieso, weshalb? Befragung. Ich wurde stundenlang vernommen zur Sache.
Berlin, den 29. April 1982. Werter Genosse Honecker, im Zusammenhang mit einem Grenzdurchbruch an der Staatsgrenze zur BRD gestatte ich mir, dir Folgendes zu melden. Am 29.04.1982 gegen 5.55 Uhr erfolgte im Grenzabschnitt Weferlingen, Kreis Haldensleben, Bezirk Magdeburg, ein Grenzdurchbruch durch drei Personen in Richtung BRD mit einer Planierraupe des Straßen- und Tiefbaukombinates Magdeburg. Die bisher noch unbekannten Täter durchbrachen mit hoher Geschwindigkeit die Grenzsicherungsanlagen. Dabei wurden 8 Minen der Sperranlage 501 ausgelöst. Die Alarmgruppe, die nach Auslösung des Grenzsignalzaunes sofort zum Einsatz kam, konnte den Grenzdurchbruch nicht mehr verhindern. Mit sozialistischem Gruß, Hoffmann, Armeegeneral.
In den DDR-Medien wird der Grenzdurchbruch verschwiegen. Doch der Aufklärungsarbeit der Genossen des MFS sind keine Grenzen gesetzt. Sie hören den Sprechfunkverkehr von Zoll- und Bundesgrenzschutz ab und notieren.
6.57 Uhr. Der Leiter des Zollkommissariats Helmstedt erkundigt sich bei der zum Ereignisort beorderten Streife nach der konkreten Durchbruchsstelle, der Zeit, der Anzahl der Personen. 8.21 Uhr. Der Kommandeur der Grenzschutzabteilung Braunschweig erteilt folgende Weisung. Absicherung der Raupe rund um die Uhr, Vernehmung der drei Personen am Ereignisort, Überführung der Personen zum Sozialamt im Rathaus Helmstedt.
Gegen 10:45 hallt eine Lautsprecherdurchsage über den Grenzzaun.
Hier spricht der BGS. Wir wollen eine Meldung machen. Wir wollen einen Verantwortlichen der Grenztruppen sprechen.
Noch zweimal versucht der Bundesgrenzschutz über Megafon Kontakt mit den DDR-Grenztruppen aufzunehmen. In ihren Unterlagen notieren die Mitarbeiter der Staatssicherheit:
Nach der entsprechend zentral bestätigten Maßnahme wurde um 12.40 Uhr durch den amtierenden Stabschef des Grenzregiments 23 Kalbe Milde der persönliche Kontakt an der Grenzlinie hergestellt. Seitens des BGS-Angehörigen wurde ultimativ die Forderung gestellt, dass die Planierraupe durch 1 bis 2 unbewaffnete Zivilkräfte unverzüglich übernommen werden soll. Zu diesem Zweck wird seitens der BRD das Betreten des BRD-Territoriums gestattet. Im Falle einer Ablehnung dieses Vorschlages würde das Kfz auf Kosten der DDR, die sehr teuer sein würden, in die DDR überführt.
Man entscheidet sich auf DDR-Seite ganz oben für den kleinen Grenzverkehr. Also gegen den Umweg über den nächsten Grenzübergang in Marienborn. Nur, wer soll die Raupe holen? Ein Raupenfahrer aus dem Sand- und Tonwerk, der zu allem Spott vielleicht auch noch flüchtig wird, Stasi-Mitarbeiter in Zivil, die dann vielleicht drüben festgehalten werden? Die Kreisdienststelle des MFS in Haldensleben wird beauftragt, zuverlässige DDR-Bürger ausfindig zu machen, einen Fahrer und einen Begleiter. Sie wird fündig beim VEB Kraftverkehr Haldensleben. Die Ausgesuchten sind bereits sogenannte Kader für den grenzüberschreitenden Verkehr.
In Begleitung eines Offiziers und zweier Grenzposten wurden die beiden genannten bis zur Grenzlinie gebracht, wo sie um 17.10 Uhr das Territorium der BRD betraten. Sie begaben sich in Richtung der abgestellten Raupe, setzten diese um 17.21 Uhr in Betrieb und waren um 17.35 Uhr wieder auf dem Territorium der DDR. An der Raupe befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Posten des BGS. Gespräche fanden nicht statt.
Um 21 Uhr ist das Schlupfloch im Grenzzaun geflickt, der eiserne Vorhang wieder geschlossen und der Schaden protokolliert.
Aufstellung der im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Grenzdurchbruch entstandenen Schäden an Grenzsicherungsanlagen und Kosten zu deren Beseitigung. Schäden: Ein Gassentor, 980 Mark. Eine Betonsäule, 32,80 Mark. 18 Quadratmeter 3x1 Meter Streckmetall, 234 Mark. 13,5 Quadratmeter Streckmetall 3x1,5 Meter, 175 Mark 50. 10 Bolzen 10x35, 4 Mark. 30 Muttern M10, 6 Mark. 20 Bolzen 10x1,80, 11 Mark. 60 U-Scheiben 11,5, 6 Mark. 30 laufende Meter Chromnickeldraht 105 Mark. 8 Satzgerät SM70 komplett 824 Mark. Schäden gesamt 2378 Mark und 30 Pfennig.
Bis zum Mittag des folgenden Tages sind auch die Minen SM70 wieder in tödlicher Bereitschaft. Liane Zorn, die Schwester der beiden Brüder, erfuhr im Radio vom geglückten Grenzdurchbruch. Stunden später kam das Telegramm. Doch bevor sie es erhielt, hatte die Stasi das Schreiben gelesen.
Und haben sie reingeschrieben, wir sind gut angekommen. Und wir sind gut angekommen, das heißt ja, dass ich das gewusst habe. Dann kam das Telegramm und dann haben wir uns im Auto gesetzt und dann sind wir nach der Eltern gefahren, aber da wussten die das ja schon, weil die Stasi schon da war. Dann haben sie meine Eltern mitgenommen zum Verhör und ich bin dann da geblieben in ihr Haus. Und abends, 19 Uhr oder so oder 20 Uhr, sind da drei so eine Hirten gekommen, Staatssicherheit. Und eine Frau war dabei und dann haben sie gesagt, ich muss mit. Und dann habe ich gesagt, ich gehe nicht mit. Und haben sie gesagt, dass ich mit muss, wegen Verhör. Dann habe ich gesagt, ich kann nicht mitgehen, da ich noch ein kleines Kind habe. Und haben sie gesagt, ja, wir haben eine Frau mitgebracht, die passt auf das Kind auf. Dann musste ich ja mit. Und dann war ich da in Neustadt am Nikolaiplatz da oben. Und da haben sie denen gesagt, dass ich das gewusst habe. Und dann habe ich gesagt, ich habe es nicht gewusst. Der Mann hat Vernehmung gemacht und der Mann Vernehmung. Und jedenfalls waren da fünf, sechs Mann, die haben mich da durch den Mangel genommen. Ob ich das gewusst habe und warum ich das nicht gemeldet habe und so weiter und so fort. Und dann haben sie bloß zu mir gesagt, wenn ich nicht die Wahrheit sage, dann kommt meine Tochter ins Heim. Und dann bin ich fünf Wochen drin geblieben und jeden Tag von früh bis abends Vernehmung. Und dann haben sie bloß gesagt, wissen das ihre Brüder? Und dann habe ich gesagt, das kann ich ja nicht wissen, wenn ich hier bin. Und dann haben sie gehofft, wenn die mich einsperren, dass meine Brüder deswegen eben wieder zurückkommen.
Beim Lesen der Akten finde ich unter der Überschrift Operativplan einen Eintrag.
Im Verlaufe der Bearbeitung des Vorgangs ist anzustreben, die Täter zur Rückkehr zu veranlassen, um sie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen.
Da Liane Zorn Verwandte ersten Grades ist, durfte sie nicht dafür bestraft werden, dass sie die bevorstehende Flucht ihrer Brüder nicht angezeigt hatte. Ihr Verlobter jedoch blieb in Untersuchungshaft und wurde einige Monate später auf Bewährung verurteilt. Auch für den Betriebsdirektor des VEB Sand und Tonwerke Walbeck-Weferlingen, Karl-Heinz Schenk, war die Sache immer noch nicht ausgestanden, auch wenn längst wieder der Alltag in seinem Betrieb eingezogen war.
Es gab eine Unmenge von Auswertungen und wir waren also unmittelbar nach Vorbereitung. Es gab hier immer Wettbewerbsauswertungen hier zum 1. Mai, 7. Oktober und wir waren unmittelbar bevor und die ganze Zeit waren dann aber sich hier bis zum Mitte Mai waren hier permanent Sitzungen und Besprechungen, ja, und ich weiß noch, ich selber konnte an dieser Maifeierstunde überhaupt nicht teilnehmen, den Großteil unserer Leitung nicht. Und wir saßen also immer und wurden befragt und es wurden Auswertungen gemacht, wie man künftig solche Dinge vermeiden kann, dass also sowas hier passiert, dass hier Verletzungen der Grenze stattfinden und dann mit diesem spektakulären Ausgang, denn das war uns ja allen klar, wir sind im ZDF hier gekommen. Ich kriegte auch einen Haufen Anrufe, Genosse, ja, ich war in der Partei, Genosse Schenk, vermissen Sie eine Raupe? Also solche Albernheiten hat man mich auch gefragt, ja.
Bald nach der geglückten Flucht bekommt der stellvertretende Kombinatsdirektor des VEB Straßen- und Tiefbaukombinates Magdeburg, es ist der Betrieb, für den Wolfgang Hilgert bis zu seiner Flucht tätig war, Besuch von der Staatssicherheit. In seinem Büro erscheinen Major Borchert von der Abteilung 7 und der Genosse Block von der Kreisdienststelle des MFS. Verantwortlicher Mitarbeiter für den VEB Straßen- und Tiefbaukombinat Magdeburg.
Aktenvermerk. Auf Befragen gab der stellvertretende Kombinatsdirektor zu verstehen, dass in Auswertung des genannten Vorkommnisses bereits zahlreiche Schlussfolgerungen gezogen und Maßnahmen getroffen seien, um einen Wiederholungsfall auszuschließen. Der unterzeichnende Major Borchert wies anhand der politischen Brisanz dieses Vorkommnisses darauf hin, dass es nicht bei solchen allgemeinen Bekenntnissen bleiben darf, sondern exakte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dem Genossen wurde in diesem Zusammenhang die Information gegeben, dass sich ohnehin unter den Belegschaftsangehörigen des Betriebes, die sich in Walbeck befinden, solche Praktiken abzeichnen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass Betriebsfahrzeuge mehrfach für Privatzwecke genutzt werden. Offensichtlich werden hier elementare Kontrollpflichten vernachlässigt.
Der stellvertretende Kombinatsdirektor hatte innerhalb einer Woche einen Maßnahmeplan zur Sicherung der schweren Technik zu erstellen. Und obwohl die drei Grenzgänger nicht zur Belegschaft des VEB Sand und Tonwerke gehörten, wurde auch dem Betriebsleiter Karl-Heinz Schenk eine Mitschuld an der gelungenen Flucht angelastet.
Insgesamt hat man uns Vorwürfe gemacht, unserer Parteiorganisation hier, nicht, dass wir uns nicht genug um die Leute gekümmert hätten, dass sie also hier nicht genug eingebunden waren in das Betriebsleben. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das hätte machen sollen. Sollte ich nur jeden Abend hier eine Feierstunde machen oder ein Besäufnis oder ich weiß gar nicht was.
Kurz nach der gelungenen Flucht haben die drei im Westen, wie alle DDR-Flüchtlinge, die üblichen Stationen durchlaufen. Verhör beim Bundesgrenzschutz, beim Verfassungsschutz, Erstaufnahmelager in Gießen. Sie merkten bald, dass sie keine normalen Flüchtlinge waren. Schließlich floh nicht alle Tage jemand mit einer uralt Raupe aus der DDR.
Wir haben also immer mehr gekriegt wie die anderen, wenn wir so sagen. Wir wurden ja auch komplett eingekleidet. Also wir haben, wenn die anderen zwei Paar Socken gekriegt haben, haben wir vier Paar Socken gekriegt. Also wir haben alles doppelt gekriegt wie die anderen. Und das ging mir auch irgendwie ein bisschen gegen den Strich. Denn die Leute, die haben bestimmt mehr durchgemacht, die sie da freigekauft haben aus Bautzen oder aus den Gefängnissen wie wir. Naja, gut, aber das war halt mal so.
Und bald verdienten die drei ihr erstes Westgeld. Aus heutiger Sicht das wohl am leichtesten verdiente überhaupt.
Ja, und dann wollten wir das erste Mal uns den Westen dann gucken. Und das wurde uns in Hofwiller versauert durch die Presse. Die haben nämlich draußen das Tor belagert. Wir haben ja, weiß ja jeder, in der DDR hat ja keiner was mit der Presse zu tun gehabt. Ja, da haben wir dann immer Angst gekriegt, dann sind wir immer gar nicht rausgegangen. Und dann habe ich so meine Kumpel gesagt, ich sage, ja, warum eigentlich? Wir brauchen doch die Leute ja nicht beachten. Ich sage, wir gehen ganz einfach nur straks dran vorbei, die können uns ja nun nicht einfach nehmen und naja, gut, gesagt, getan. Wir dann also los, aus dem Tor raus, und dann war die Taube schon um uns. Jeder wollte nun natürlich was wissen, wir haben ja nichts gesagt. Und dann waren zwei vom Stern, ein Fotograf und eben derjenige, der das Interview machen wollte da. Die haben ja nicht mit uns geredet, die haben uns bloß gegriffen, ins Auto rein, dann sind wir nach Gießen rein ins Hotel, Intercontinental, vergesse ich nie. So, und da haben sie uns dann gefragt, ob wir nicht mal ein Interview machen. Ich sage, absolut nichts. Ich sage, ihr bringt das näher in eine Zeitung. Ich sage, mit Namen und alles. Und meine Geschwister kriegen da drüben Ärger. Ich sage, absolut nichts. Nein, absolut nein, machen wir nicht. Und. Naja, dann haben sie uns dann eben halt Geld angeboten. Und wie es so ist, wir hatten ja noch nicht viel. Und ja gut, haben wir es gemacht.
Der Stern ließ sich die Geschichte etwas kosten. Für jeden der drei gab es einige tausend Mark auf die Hand. Wolfgang Hilgert, Jürgen und Hans-Joachim Zorn verschlug es nach Pirmasens. Alle drei fanden Arbeit und richteten sich im Westen ein. Und nicht selten wanderten ihre Gedanken zurück über die Grenze.
Ja doch, so gegrübelt hat man schon ein bisschen so über die Familie, was wird die jetzt machen. Und man hat ja dann noch mit den Briefen nachher zu erfahren gekriegt, wie es da abging, dass der oder meine Schwester verhaftet wurde, die Eltern von früh bis abends bewacht wurden und alles. Und irgendwo ging es ihnen doch ein bisschen nahe, aber man konnte halt nichts machen.
Doch für die Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ist der Fall, der sogenannte operative Vorgang mit dem Decknamen Kette, längst noch nicht abgeschlossen.
Ziele der weiteren operativen Beobachtung: Feststellung des konkreten Aufenthaltsortes der Täter in der BRD, Überprüfung des Umgangskreises von H. und den Gebrüdern Z. mit dem Ziel des Auffindens inoffizieller Kräfte anderer Diensteinheiten bzw. der Suche und Auswahl möglicher IM-Kandidaten. Die hauptamtlichen Mitarbeiter im besonderen Einsatz, Peter Franke und Andreas Bütow, werden differenziert zur konspirativen Aufklärung und Überprüfung des Bekanntenkreises eingesetzt.
Den Stern mit der Geschichte über die spektakuläre Flucht las auch der Genosse Oberst Wagenbreit von der Abteilung 10 der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit. Schlagzeile: mit Tempo 20 durch den Minengürtel. Daneben ein Bild mit einem hilflos dreinschauenden DDR-Grenzposten. Eine äußerst delikate Angelegenheit, die er sofort mit Mielke-Stellvertreter Generalmajor Neiber besprach. Beide waren sich einig. Hier muss gegengesteuert werden, und zwar mit einem Kontaktmann im Westen. Sein Deckname war Kiefer. Die Aktion Pegasus läuft an. Handschriftlich notiert Oberst Wagenbreit.
Der Stern hatte die Geschichte groß aufgemacht, ohne dabei die Motive und die Verkommenheit dieser Figuren darzustellen. Am 7. Mai wurde Kiefer über die Vorstrafen dieser Täter mündlich informiert. Die Kontaktperson will versuchen, diese Geschichte auch mit diesem kriminellen Hintergrund fortzuschreiben. Mit der Übergabe der juristischen Dokumente wurde seinem Wunsche entsprochen. So kann er jeder Klage der Täter entgegentreten.
Wer sich hinter der Kontaktperson Kiefer verbarg, ist heute nicht feststellbar. Es ist aber mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass Kontaktperson Kiefer ein westdeutscher Journalist war.
Berlin, 27. Mai 1982. Stellvertreter des Ministers Generalmajor Neiber. Gemäß Ihrer Weisung habe ich mit der Abteilung 10 der Hauptverwaltung die Veranlassung offensiver konterpropagandistischer Maßnahmen im Operationsgebiet gegen die Straftäter Zorn Jürgen und Hans Joachim und Hilgard Wolfgang abgesprochen. In Vorbereitung dieser Maßnahmen wurde dokumentarisches Material in Form von Gerichtsurteilen übergeben. Unterschrift Weiße, Oberst.
Um die drei Flüchtlinge in der westdeutschen Öffentlichkeit zu diskreditieren, lieferten Bezirksgericht und das Volkspolizeikreisamt in Magdeburg eilfertig Akten. Jedoch außer der Bewährungsstrafe von Jürgen Zorn wegen versuchten illegalen Grenzübertritts fanden sie nichts Belastendes. Dem gekauften Westreporter gelang es nicht, den von der Staatssicherheit erhofften Bericht in die Öffentlichkeit zu lancieren. Pegasus war abgestürzt. Und in Weferlingen sind die Grenztruppen wieder zur Tagesordnung übergegangen. Unterleutnant Bayer ist wieder auf seinem Posten, dem Hauptführungspunkt am Wasserturm.
In diesem Fall gab die Untersuchung nichts her. Es konnte niemand eigentlich irgendeine Schuld am Versagen nachgewiesen werden. Bis auf, sag ich mal, diese Sache mit den Panzersperren, die nicht befestigt waren. Und dann wurden die Schäden beseitigt, die Panzersperren befestigt und dann war Ritze.
Knapp 2,5 Monate nach dem Grenzdurchbruch hat sich der Eifer der Kämpfer an der unsichtbaren Front erschöpft. Der operative Vorgang Kette wird zu den Akten gelegt. Dieser für die DDR-Sicherheitsorgane peinliche Vorgang soll abgeschlossen werden.
Ausgehend vom bisherigen Stand der Bearbeitung des operativen Vorgangs Kette können die mit gesicherten Erkenntnissen belegbaren Aussagen getroffen werden, dass die erfassten Personen zu den Zielgruppen des Feindes zählen und für ein ungesetzliches Verlassen der DDR besonders ansprechbar sind, jedoch in der vorbeugenden tschechistischen Arbeit unerkannt blieben.
Nach meiner Entlassung aus dem Wehrdienst in der NVA 1982 arbeitete ich als zeitweilige Hilfskraft der kleinen Malerbrigade des VEB Sand und Tonwerke Walbeck-Weferlingen. Fast jeden Morgen ging es mit unserem Malerhandwagen woanders hin. 4 Maler gegen den Rost des ganzen Betriebes. Ein aussichtsloser Kampf. Bald kannte ich jeden Winkel im Betrieb. Eines Tages hatte ich in einer neuen Produktionshalle etwas anzupinseln, als ein Arbeiter auf mich zukam und mich fragte, ob ich sie mal sehen wolle. »Was?« fragte ich zurück. »Na, die Raupe.« Und dabei schaute er mich verwundert an, öffnete ein Vorhängeschloss und schob das Tor zur Seite. Da stand sie also vor mir, grau und rostfarben. Ich berührte mit meinen Fingern das Planierschild, spürte die vielen kleinen punktförmigen Vertiefungen, sah ihren metallischen Glanz und verstand, warum die Grenztoten sofort eingeäschert wurden. Hinter der linken Frontscheibe klebte ein großer Zettel. Zollgut. Ich habe inzwischen in Leipzig studiert und bin in dieser Stadt geblieben. Hier erlebte ich Woche für Woche die immer mächtiger werdenden Montagsdemonstrationen. Immer wagemutiger wurden die Sprechchöre. Während am 9. November 1989 in Ostberlin alle Dämme brachen, die Menschen in den Westteil drängten und es einfach gar nicht fassen konnten, wurden in Weferlingen Kerzen angezündet, machten sich die Leute auf zum ersten Grenzzaun, allen voran der Dorfpfarrer, Abend für Abend. Immer mehr schlossen sich dem Zug an, bis am 18. November nach 28 Jahren der Weg in die westliche Nachbargemeinde Grasleben wieder frei war. Dort, wo gestern noch der Todesstreifen war, steht heute ein mannshohes Holzkreuz. Eingeschnitzte Jahreszahlen 1961 und 1989.
Ich war ja auswärts, ich war ja in Frankreich. Ja, und da kriege ich keinen deutschen Sender. Und die ganzen Demonstrationen habe ich ja alles nicht mitgekriegt. Ich bin dann bloß nach Hause gekommen und da hat mein damaliger Vermieter, der hat gesagt, oh, die Mauer ist gefallen. Ich so, willst du mich veralbern oder wie? Doch, sagt er, das wird jetzt Westen da drüben. Ja, und dann kam das alles im Fernsehen und im Radio. Und dann habe ich da eben das alles verfolgt, dass sie eben kilometerweit hier auf der Autobahn gestanden haben. Das habe ich da alles bloß eben aus dem Radio und aus dem Fernsehen.
Obwohl an den Grenzübergängen immer noch die Pässe kontrolliert wurden, wagte Wolfgang Hilgert den Grenzübertritt, jetzt von West nach Ost. Und ganz legal. Nur wenige Kilometer von der einstigen Durchbruchstelle entfernt.
Ja, und dann habe ich sofort Urlaub genommen, habe mich dann in mein Auto gesetzt und bin dann halt hier runter, bis nach Helmstedt. Und da bin ich dann immer 3 Stunden sitzen geblieben. Man hat doch Angst, ja, wenn man jetzt 40 Jahre lang weiß, die Grenze, die ist dicht und auf einmal kann ich da drüber wegfahren, ohne, ich habe den Frieden nicht getraut und ich dachte, da habe ich noch 3, 4 Kannen Kaffee getrunken. Ich dachte, fährst du oder fährst du nicht? Ich dachte, ach, na gut. Mehr wie ich bin, kennst du dich nicht, also Fülle kann nicht mehr passieren. Wenn die Mauer sowieso schon so gut wie weg ist und anschlusslos drüber gekommen, die haben wir auch nicht kontrolliert. Im Gegenteil, der hat sich gar nicht um uns gekümmert. Ja, und seitdem bin ich jetzt ständig hier. Jede freie Zeit, die ich habe und meinen Urlaub verbringe ich jetzt wieder zu Hause in Magdeburg. Bei meiner Geschwister halt.
Würde die Sache seinerzeit nur ein bisschen länger gedauert haben, hätte der damalige diensthabende Unterleutnant der Grenztruppen vielleicht melden können, Grenzdurchbruch verhindert. Heute ist der ehemalige Offizier der Grenztruppen Beamter in der Bundesrepublik und froh, dass damals keiner ums Leben gekommen ist. Aber dass es die drei geschafft haben, kann er sich bis heute nicht erklären.
Unter den Berufssoldaten, und wenn man sich so unterhielt und alles da abprüfte und sah, kursierte natürlich das Gerücht, dass möglicherweise dieser Durchbruch fingiert war. Weil eigentlich dieser Abschnitt voll ausgebaut war. Es war eine T-100, die schwerste Raupe, die es zu DDR-Zeiten gab. Und sie war nicht die schnellste. Es ist schon ein Unding, dass jemand aus dem Hinterfeld kommt, sich eine Raupe schnappt, dort gewisse Wege fährt, ohne das Gelände zu kennen und dann genau den Schwachpunkt erwischt. Entweder hat er also ein mordsmäßiges Schwein gehabt, tja, oder die Frage lasse ich jetzt morgen.
Wir hatten 1000 Schutzengel und mehr, sagt Wolfgang Hilgert nachdenklich, als ich mit ihm nach fast 20 Jahren in Weferlingen an der ehemaligen Grenze stehe. Er sucht den Sperrgraben, findet ihn. Da ging's drüber weg. Kaum vorstellbar. Die Betonplatten sind weg, die ihnen damals den Weg geebnet hatten. Mit seiner lammfellbesetzten Lederjacke sieht Wolfgang Hilgert aus wie ein Easy Rider. Er steckt sich eine Zigarette an, schaut ruhig in die Landschaft. Hat er alles erzählt? Nichts vergessen? Über eine Stunde haben wir hier gestanden, während er mir seine Geschichte erzählt hat. Er hätte nicht gedacht, noch einmal hierher zurückzukehren.
Mit der Planierraupe Westwärts. Chronik eines Grenzdurchbruchs und seine Folgen. Feature von Jürgen Heise. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Klaus Manchen und Horst Thiemer. Ton und Technik Robert Baldowski. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2000.